Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel. Vielen herzlichen Dank, ihr zwei, für eure Zeit. Und wir haben viel vor. Ja, ich hoffe, ihr habt genug Wasser getrunken und so weiter. Weil es gibt natürlich Fragen über Fragen und ich bin so excited, dass ihr die Zeit gefunden habt. Zunächst einmal, das ist doch bitte eine geile Aktion, die da abgeht im FAZ zu St. Pölten, oder?
Ja, ich glaube halt, spezielle Zeiten brauchen irgendwie andere Lösungen, neue Lösungen. Ja. Und da jetzt ein Autokino zu machen, beziehungsweise ein Autokunstkino, genau, wo es nicht nur um Filme geht, sondern auch um Entertainment, um Kunst, ja, um alles Mögliche, finde ich einfach eine klasse Sache.
Ja, richtig. Also das wollte ich auch nochmal anbringen, nämlich der Flexibilität und der Innovation wegen. Weil in Wirklichkeit hätten die FAZ-Leute uns gar nicht mitnehmen müssen. Die zeigen Filme, die Leute kommen, das ist eine gelernte Geschichte und so weiter. Aber er sagt, nein, das ist auch eine Chance für die Künstler des Landes. Und, und daher werden wir dort abrocken. Jetzt kann ich euch und will ich euch natürlich nicht die Frage stellen, die ich irgendwie den anderen Acts stelle, nämlich was wird uns erwarten, weil ich es auch gar nicht wissen will. Bitte nichts sagen.
Ja. So soll es sein.
Ja, eben.
Aber eins können wir schon sagen. Also bei uns ist eigentlich eine Kombination zwischen Film und unserer Kunst. Und okay, auf der einen Seite zeigen wir halt unseren Film einfach zauberhaft, den wir vor 2 Jahren in Grafenegg aufgenommen haben, ja, bei unserem Open-Air-Finale unserer letzten Tournee. Und auf der anderen Seite zeigen wir natürlich live, was mit dem Publikum, mit den Autos, mehr oder weniger, die vor Ort sind.
Wow, mit den Autos. Okay, ich will gar nichts mehr wissen, weil es ja wirklich zu verführerisch ist. In Grafenegg kommt ihr nochmal, das wollen wir gleich nochmal pitchen, am 18. Mhm. und am 9. am 19., 18. und 19. Genau. September.
Genau. Ja, wir freuen uns sehr drauf.
Das könnt ihr auch und das sollt ihr auch, weil das ist ja, wie sagt man möglichst höflich dazu, ein Stilbruch für Grafenegg. Ja, also, oder sehe ich das zu orthodox? Das sind doch eigentlich nur klassische Leute.
Genau, ja, es stimmt schon. Oder? Und da haben die, wo wir einfach zauberhaft dort gespielt haben, eine riesengroße Ausnahme gemacht. Also wir waren die erste nicht-musikalische Show, die da auf die Bühne gekommen ist. Ja. Aber man hat gesehen, es funktioniert auch in anderen Genres. Wunderbar.
Danke.
Und es war schon immer irgendwie so ein bisschen ein Traum von mir. Also ich kannte halt Grafenegg, ich kannte das Auditorium in den Turm draußen, die ganze Area ist schon irgendwie so magisch. Also es hat irgendwie was so wie das Harry Potter Hogwarts Schloss. Und ich habe mir schon immer gedacht, da mal Open Air zu zaubern, weil normalerweise in der Zauberei, man kennt es, man muss vielleicht was wegleuchten, man braucht spezielle Bühnenlicht etc. Ja. Das hat man natürlich beim Open Air nicht. Aber genau das war das Interessante auch für unsere Show, weil unsere Show funktioniert eigentlich überall, mehr oder weniger.
Okay.
Und wie es dann losgeht eben mit Verhandlungen und Grafenegg dann schlussendlich gesagt hat, okay, wir probieren es. Und dann mittlerweile haben wir jetzt, glaube ich, schon 5 Shows in Grafenegg gespielt. Es kommt an, es ist was anderes, es okay, ist schön. Und eben jetzt mit der neuen Show auch nochmal nach Grafenegg zu kommen, können wir kaum erwarten, jetzt, wo wir es endlich wieder dürfen.
Ja, genau. Also vielen herzlichen Dank an euch zwei, dass ihr das Eis gebrochen habt. Vielleicht findet sich auch die eine oder andere Einfahrt für so manchen Rock-Act, aber so weit will ich gar nicht.
You never know.
Yes, you're right. Ja, ich will gar nicht weiter träumen, aber super, dass ihr das mal gemacht habt, weil mir wurde vor 3 Jahren gesagt, nein, also Alexander, nein, wirklich bei aller Ehre, aber das ist wirklich nur für Klassiker. Und jetzt können wir uns schon berufen, was für die beiden Weltmagier geht, das sollte auch für einen lokalen Rocker gelten. Aber jetzt ist schon gejammert genug.
Absolut.
Ihr wart in der Stadthalle Wien, um mal gleich mit einem Standard anzufangen, der nicht jedem vergönnt ist. Stadthalle Wien, wie viel habt ihr da gehabt? 10.000 ungefähr?
Ja, 10.000 waren es. Die Halle war sozusagen voll. Ja. Und es war eigentlich auch die letzte Show, die in der Stadthalle stattfindet jetzt.
Echt?
Seit der Corona-Krise mehr oder weniger.
Wow. Alles vor dem Shutdown noch.
Ja, weil ein paar Tage später wurde alles zugemacht in Österreich, keine Großveranstaltungen mehr und wir hatten halt gerade echt noch so um Haaresbreite mit dem letzten Herzschlag unsere Österreich-Tour durchbekommen, weil in der Stadthalle in Wien waren wir die Letzten, in Linz waren wir die Letzten und im FAZ St. Pölten waren wir eigentlich auch die letzte große Show, bevor alles dicht war.
Ja, also wenn sich die Normalität ganz offenbar mit Tommy Tenne und Amelie verabschiedet, jedes einzelne Mal, soll uns nichts Schlimmeres passieren, oder?
In Österreich hat es geklappt, Amerika ging dann nicht mehr so.
Ja.
Weil
da haben wir es nicht mehr geschafft. Ja.
Genau, da wurden wir dann eingeholt.
Aber die Marke ist etabliert in Amerika. Dort heißt ihr The Clairvoyance. Also es wird wahrscheinlich dort anders ausgesprochen.
The Clairvoyance, ja. Voyant. Also das hat uns schon immer sehr gefallen. Wir wollten irgendwie so eine Art Bandnamen eben haben. Da wir zu zweit arbeiten, wollten wir einfach gemeinsam was haben. Und Clairvoyant, denke ich, aus dem Grund, es ist ein, sag ich mal, ein älterer Begriff, der nicht mehr so oft verwendet wird, also sei es im Englischen, im Französischen und schon gar nicht im Deutschen. Und es bedeutet, auf der einen Seite eben etwas hell zu sehen, sozusagen etwas vorherzusehen, etwas vorzuahnen, was wir oft in unserer Show machen. Und auf der anderen Seite bedeutet es auch, etwas aus einer anderen Richtung zu sehen, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und das fanden wir halt immer extrem interessant. Und so sind wir dann schlussendlich auf The Clairvoyance gekommen.
Und so kennen uns auch die Leute dort. Also so werden wir vor den Shows immer vorgestellt. Ja. Und auch wenn uns die Leute irgendwo auf der Straße sehen, sagen sie, oh mein Gott, The Clairvoyance. Also es ist irgendwie so
clever.
Ja, unser Name.
Und clever. Es ist aber auch so im deutschsprachigen Raum, dass halt die Leute... dadurch, dass es halt was anderes ist, natürlich, ihr kennt uns ja auch schon mittlerweile viele als The Clairvoyance, Tommy und Amelie.
Okay, also das ist so ein fließender Übergang von Tommy und Amelie hin zu den Clairvoyance jetzt.
Genau, also es für uns hier. Passt irgendwie beides zusammen.
Super.
Und ist dann immer ganz interessant, wenn man es Buchstabe für Buchstabe ansagt, jemanden.
Ja. Bleiben wir noch. Ja, genau. Ja. Ich kenne das von meinem Nachnamen. Mir werden eher immer Buchstaben dazugegeben. Aber das wäre ein anderer Podcast.
Auch schön.
Ja, eigentlich auch schön.
Werden mehr.
Ja, es wird mehr, genau, ja. Ich bleibe noch ein bisschen in Amerika. Also zunächst einmal, ich verneige mein bares Haupt vor eurer Persistenz, nicht vor eurem Erfolg, weil das klingt immer so zufällig und als hätte es mit Glück zu tun, sondern vor eurer Konsequenz und Persistenz und Arbeit und vor allem, und das interessiert mich am meisten, davor, dass ihr, welch immer verrückte Beziehung ihr auch zu euren Träumen haben möget, da will ich gar nicht dran denken, diesen Traum wahrgemacht habt. Und jetzt sagt doch bitte allen Jungen, vor allem allen jungen Zauberinnen, woran sie glauben sollen, wie das geht, dass es eben wahrscheinlich nicht geht, dass man Simon Cowell oder irgendjemand anruft und sagt, hey, wir sind eigentlich auch gut, dürfen wir nicht mal.
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man an sich selber glaubt und auch ich hatte immer so eine Grundnaivität.
Okay.
Ich habe mir immer gedacht, so wo wir jetzt zusammen angefangen haben zu arbeiten, ach, ich möchte gerne schweben. Und Tommy hat gesagt so, naja, also das geht schon, aber das ist halt schon also aufwendig. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja egal, das wäre doch cool, so doch noch auch schweben und so. Und wir haben diesen Traum dann tatsächlich, 4 Jahre hat es gedauert, aber 4 Jahre später verwirklicht. Und da wurde mir bewusst, es ist nichts unmöglich. Und ich habe auch immer versucht, irgendwie das Ganze auch nicht zu ernst zu sehen. Also wenn jetzt irgendwas nicht so geklappt hat, auch karrieretechnisch, mei, da kommt schon wieder irgendwas anderes. Also ich glaube, das ist einfach wichtig und dass man sich selber halt treu bleibt. Klar, man hat auf der Bühne teilweise eine Bühnenfigur, die man verkörpert. Auch wenn ich dann festgestellt habe mit der Zeit, dass eigentlich meine richtige Persönlichkeit immer mehr in den Vordergrund sich gedrängt hat. Aber einfach das Ganze, ja, gerne zu machen und sich selber nicht zu ernst zu nehmen.
Deine, und, ja.
Also, es ist ja auch so, das Machen ist halt das Wichtige. Also, es gibt extrem viele, die Monate, Wochen, Jahre, was auch immer lang, sich Sachen vorstellen und überlegen. Aber am allerwichtigsten ist es tatsächlich rauszugehen und zu machen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur in der Zauberei so, weil ich oft halt auch so die Frage bekomme, was ist jetzt so der beste Tipp, wenn ich mit was beginne und ich überlege mir dieses und jenes. Rausgehen, machen, probieren, fallen, wieder aufstehen, nochmal probieren. Mhm. Das war auch in unserer Anfangszeit. Sind wir überall aufgetreten. Also wir haben, das heißt jetzt vor Familien, Freunden, Bekannten, wir waren in Schulen, sind sozusagen von Klasse zu Klasse gegangen.
Lehrlingsveranstaltungen, habe ich gelesen.
Ja, alles ausprobiert, einfach nur, damit wir halt eine Plattform haben, wo wir was probieren können.
Ja.
Und ohne, sag ich mal, diese ganze Erfahrung, die halt vorher war, was wir vielleicht in dem Moment gar nicht so mitbekommen haben, wie sehr uns das später weiterhilft. Aber von der zehren wir sozusagen jetzt, wenn wir halt in der Show sind und auf einmal musst du spontan reagieren oder auf einmal klappt irgendwas nicht so zu 1000%, wie du das überlegt hast. Und auf einmal hast du aber im Hinterkopf irgendwie schon das Backup, weil es dir halt damals schon passiert ist. Damals waren es halt 10 Leute, aber jetzt stehe ich auf einmal vor 10.000 und kann aber auf das irgendwie zurückgreifen. Ne?
Ja. Und was finde ich auch sehr wichtig ist, dass man, jetzt habe ich es kurz verloren.
Schau her.
Ja, dass man einfach, es gibt viele Menschen, die einem Gutes wünschen, aber es gibt auch Menschen, die kommen dann so um die Ecke und sagen, bist du da wirklich sicher? Und ach, überleg dir das nochmal. Wenn du selber ein gutes Gefühl dabei hast, dann mach es. Das, meistens sagt einem der eigene Verstand und das Herz was besser ist und was richtig ist, gerade für den Moment. Kann in 5 Jahren oder 5 Monaten schon wieder ganz anders aussehen.
Ja.
Aber wenn du ein gutes Gefühl dabei hast und dein Herz dabei ist, dann mach es.
Aber weißt du, Amelie, kommen wir nicht alle aus einem Kulturkreis, in dem das Scheitern immer noch verboten ist, obwohl es doch das ist, was uns am meisten weiterbringt. Also was ist jetzt in Wirklichkeit der Rat, den du den Jungen gibst, dass sie vielleicht sogar jene, von denen sie wissen, dass sie ihnen Gutes wollen, ignorieren und sagen, ich höre nicht links, ich höre nicht rechts, ich ziehe mein Ding durch?
Also ich finde, ein bisschen hören ist schon gut, okay. Also dass man nicht komplett so mit Scheuklappen durchs Leben läuft. Und ich habe auch viel daran zu kämpfen oder arbeiten gehabt, wenn es ums Scheitern ging. Und gerade in der Zauberkunst ist es oft so, wenn was nicht ganz nach Plan läuft und hin und wieder kommt es vor, dass das Publikum es merkt, dann gibt es halt Leute, die so, haha, aufgekommen oder sonst irgendwas. Mhm. Es gibt Leute, die freuen sich dann darüber. Es sind zum Glück nicht so viele, aber es kommt vor. Und da muss man dann irgendwie mit der Zeit einfach drüber stehen lernen. Und das, glaube ich, aber funktioniert einfach nur durch Erfahrung. Einfach genau wie Tommy gesagt hat, auftreten, auftreten, auftreten. Ja. Und dann lernt man auch mit solchen Situationen umzugehen.
Ja, das ist natürlich je früher man und je im kleineren Rahmen man scheitert, desto weniger fällt es auf. Weil auch wenn wir das sagen, kommen halt auch immer wieder die Gegenfragen. Ja, bei euch, es läuft ja immer alles perfekt. Es ist ja gar nichts passiert. Aber das ist halt aus dem Grund, weil wir vielleicht vorher dann schon hin und wieder gescheitert sind, wo es halt noch keiner mitbekommen oder noch nicht so viele mitbekommen hat. Mhm. Dass wir einfach dieses Mindset, diesen Background, diese Backups haben, damit, wenn es dann auf der großen Bühne passiert, wir einfach auf Sachen zurückgreifen können, damit es halt das Publikum nicht gleich merkt. Weil der Zuschauer weiß ja nie, was kommt jetzt im nächsten Moment oder was nicht. Und manchmal, sind wir auch schon drauf gekommen, ist es gar nicht so schlecht, wenn alles nicht 1000%ig perfekt läuft. Also du kennst es im Zirkus, ne?
Ja.
Wenn der Jongleur und jetzt nehmen das 7 Bälle und jongliert und beim ersten Mal fallen es runter und alle, oh. Und beim zweiten Mal fallen es wieder runter. Ja. Und beim dritten Mal schafft das.
Umso mehr.
Es ist viel aufregender, als wenn man es beim ersten Mal gleich schafft. Ja,
man traut sich nur nicht, die beiden Bruchstellen von vornherein einzubauen, gell?
Genau. Und gleichzeitig. Aber keine Angst, die kommen automatisch.
Ja,
genau.
Gleichzeitig suggeriert es auch, dass der Mensch Fehler machen darf.
Ja.
Also kein Mensch ist perfekt, wir sind keine Maschinen. Ja. Und
und dass es nicht so einfach ist, was man macht. Ja.
Eben. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, weil ja doch von wissenschaftlicher Seite kriegen wir ja jetzt, wir Träumer und wir Traumverwirklicher, Hilfe. Weil die ja uns jetzt beweisen, dass natürlich die Art, wie wir an uns, an unsere Situation, an unsere Zukunft denken, sich in der Tat materialisiert nach draußen hin. Dass wir durch unsere Gedanken unsere Wirklichkeit in Wahrheit bestimmen können, auch wenn es absurd klingt.
Und es ist ja in so vielen Lebensbereichen so. Das heißt, wenn wir Fitnesstraining machen, man hört immer Mind Muscle. Also du konzentrierst dich auf den Muskel, den du trainieren willst. Ne?
Ja.
Und genauso ist es aber mit allen anderen Sachen auch. wo sozusagen mein Kopf hinschaut, das wird gestärkt. Ne?
Ja.
Und sei es jetzt körperlich oder geistig oder in der Berufswelt oder im Privatleben.
Ja, also ich komme noch mal zur Kultur des Scheiterns von Tommy Ten und Amelie. Es geht die Mär, dass ihr habt ja in der Stadthalle dem Ö3-Menschen Robert Kratky den Kopf abgesägt. Und
ja, da sind wir leider nicht gescheitert, er ist noch dran.
Ich wollte nämlich sagen, es geht die Mär, dass sein Kopf nach der Trennung vom Körper weitergeplappert hat und er nach Hause gegangen ist und ihm gar nichts auffiel. Könnt ihr das bestätigen?
Ja, es ist so. Es war ja sehr interessant. Wir haben ja letztes Jahr die Wahl vorhergesagt, ne? Und da ging halt die Wette heraus, dass wir ihm in der Stadthalle dafür den Kopf absägen dürfen. Und keiner hat uns abgehalten. Alle haben uns dafür bejubelt. Ja, sägt Robert ab. Also das ist ja eigentlich eine öffentliche Hinrichtung gewesen.
Sollte man mal hinterfragen.
Aber, aber natürlich, die Magie lag da drin, dass der Kopf dran bleibt. Also wenn er wirklich jetzt abgepurzelt wäre, dann wäre natürlich der Trick schief gegangen.
Aber ihr hättet
und das
einmal
ein Fehler gewesen, den kann man nicht so leicht vertuschen, glaube ich.
Nee, aber eine Mörderpresse für einmal.
Ja, dann wäre es wirklich eine Mörderpresse.
Ja, genau, richtig.
Nee, aber es ist lustig. Also Robert Kratky, der liebt halt auch immer so diese Herausforderung, der ist wahnsinnig skeptisch. Der hat uns genervt mit WhatsApp und SMS, ob man nicht vorher was proben soll, wie das denn jetzt funktioniert, und wir einfach nur, ne, keep cool, Kopf rein und wird schon passen. Ne? Ja. Und er hat wirklich so ein bisschen die Hose voll gehabt, aber das passt auch, weil er fordert uns auch immer wieder heraus.
Ja.
Und im Endeffekt, er ist natürlich auch ein Showman und es war verdammt lustig und
cool.
Magisch, und den Leuten hat es gefallen, und das ist natürlich die Hauptsache.
Also in der Recherche über euch, und da habe ich mir wirklich viel Zeit nehmen müssen, mein lieber Scholli. Also von den Lehrlingsheimen der Anfangszeiten bis jetzt. Und es sieht ja so aus, als würdet ihr direkt auf die große globale Adelung der Zauberer hinzugehen, nämlich die eigene Show in Las Vegas.
Ja, also das war natürlich ein ganz langer, ja, sagen wir mal, viele Jahre, wo wir schon getourt sind, wo uns noch keiner gekannt hat und wir durch Deutschland und Österreich im Jahr, glaube ich, 70.000 Kilometer gefahren sind. Und es kam dann 2014 eben diese Anfrage für eine Welttournee mit einer Zaubershow, heißt The Illusionist, und mit denen waren wir dann auch unterwegs. Und da ging dann ein großer Traum in Erfüllung, das war das Opera House in Sydney, wo wir performen durften.
Boah.
Das war der Broadway in New York
und
dann war es auch Las Vegas, und das war dann sogar mit unserer eigenen Show, also 90 Minuten Black Mirror Voyage Live, so heißt unsere Show in Amerika, und direkt am Strip zu performen und den eigenen Trailer irgendwie groß auf dem Billboard
unglaublich,
am Strip
oder?
Zu sehen, ist unfassbar eigentlich.
Aber ich meine, jetzt eine Dauereinrichtung?
Da kommt immer wieder die Frage, und das war auch schon des Öfteren im Gespräch. Bis jetzt waren wir uns noch nie immer so ganz sicher, weil wir es einfach lieben, in Österreich zu touren, in Deutschland zu touren und durch Amerika zu touren. Das war uns mal wichtig.
Ja.
Und jetzt sozusagen kurz vor der Krise wurde es sogar ein bisschen konkreter mit Las Vegas. Aber jetzt ist Las Vegas mal zu. Mal schauen, wie lange die sozusagen noch Feierabend haben. Alle großen Shows, Cirque du Soleil, nichts findet statt.
Ja.
Und die tun jetzt halt langsam auch so Stück für Stück Reopening mit den halt Casinos, aber so sozusagen dieses Partyleben oder das Showleben gibt es in Las Vegas halt noch gerade gar nicht und ist auch gerade ein bisschen schwer abzusehen, wann es wieder was wird. Aber wir lassen sozusagen unsere Fühler weiter ausgestreckt und wir sind weiter in Verhandlungen mit einigen Casinos und mal schauen, wenn wir sozusagen den richtigen Zeitpunkt finden, dass man mal sagt, man bleibt eine längere Zeit dort, weil das Interessante ist ja auch an Las Vegas. Also wir spielen zwar abendfüllend einmal im Jahr eine Woche dort, circa Pi mal Daumen. Ne? Aber dann wirklich mit dem Casino einen langen Vertrag zu machen, das ist halt dann echt lang. Also das heißt halt dann nicht eine Woche oder einen Monat, sondern das sind halt dann Jahre, für die du dich verpflichtest.
Ja.
Und dieses Commitment muss man halt auch erstmal eingehen wollen. Beispiel in Österreich, wenn wir Interviews haben oder wenn wir mit Leuten reden, fragen uns immer wieder, ja, David Copperfield, gibt es den eigentlich noch? Von dem hört man ja gar nichts mehr. Ja, den gibt es noch. Der spielt 700 Shows im Jahr in Las Vegas, hat dort eine der größten und erfolgreichsten Shows. aber kriegt man nicht mehr mit, weil der ist halt in Las Vegas, das ist mehr oder weniger die goldene Traumwelt.
Ja.
Aber er tourt halt dadurch weltweit nicht mehr, weil es einfach nicht geht.
So. Ja.
Und
er hat sich dafür auch bewusst wahrscheinlich entschieden für diesen Schritt.
Ja, außerdem, der hat einmal ja alles im Jahr, hinter
zwei
sich.
Wochen frei und das war's.
Ja, also ich frage das nur deshalb. Ich meine, ich kann gerne meinen Freund Steve Wynn anrufen und ein Wort ein.
Ja,
das ist natürlich Quatsch. Ich kenne den überhaupt
nicht. Nee,
ja, super, ja. Und schließlich hat er, und das muss man ihm ja auch wirklich hoch anrechnen, den Cirque du Soleil nach Las Vegas geholt mit einer atemberaubenden Show, ja, die ja woanders überhaupt nicht machbar wäre, mit diesem ganzen Pool- und Wasser-Ding, was da abgeht. Ja. Aber ich war wirklich, und ich bin Profi, zutiefst beeindruckt darüber. Und das finde ich so eine tolle Entwicklung an Las Vegas, dass sie jetzt eben wirklich und wahrhaftig diese Frank Sinatra Red Pack Geschichte hinter sich lassen, mhm, und den Horizont erweitern. Deswegen würde ich mir persönlich wünschen, dass ihr zusagt. Angeblich habt ihr ja?
Wir haben ja auch O gesehen.
Ja, unglaublich, oder?
Es war unfassbar. Und ja, da sieht man auch, es ist schon auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, für längere Zeit in einem Theater zu performen, weil man unendlich viele Möglichkeiten hat, die sich einfach ergeben.
Ja.
Man kann den ganzen Raum so gestalten, dass es für die eigene Show passt. So.
Und es soll mich der Teufel holen, ihr zwei, wenn ihr nicht schon in Momenten, wenn alles okay ist und alles leiwand und easy, darüber nachdenkt, was man alles machen könnte, wenn man von vornherein einen Raum so bauen könnte und technisch ausstatten könnte, dass er eben diesen Act so zeigen kann, dass uns allen die Luft wegbleibt. Also bitte bleibt da dran. Kennt ihr die Story von Steve Wynn und dem Cirque du Soleil, wie das zustande kam? Der hat das Bellagio gebaut, ne?
Genau.
Und dann ist es ja Gott sei Dank in Amerika so, dass jedes Casino ein Theater haben muss. Das geht gar nicht ohne. Ja, das ist irgendwie.
Also unsere meisten Auftritte in Amerika sind halt auch einfach im Casino. Genau. Weil das ist man geht aus, man ist jetzt nicht so wie bei uns, man geht ins Theater und fährt wieder nach Hause, man bleibt am besten gleich das ganze Wochenende dort, schaut sich die Show an, geht ins Steakhouse oder wo auch immer hin und gewinnt sich das Wochenende wieder zurück.
Ja, im besten Fall. Im allerbesten Fall, mein Lieber. Ja. Und der Steve Wynn hat gesagt, ich brauche unbedingt einen neuen Act, etwas ganz anderes. Und jemand hat ihm gesagt, da gibt es so einen verrückten Kanadier und der hat dieses Ding aufgebaut, vom Straßentheater weg zu einem Riesending. Und er hat gesagt, okay, also ich treffe den. Dann haben die sich getroffen, der Laroy heißt er, glaube ich, gell? Kann es sein? Der Chef des Cirque. Und
ich habe es erst gelesen, weil er hat es wieder zurückgekauft jetzt, ne? Oder möchte es
wieder zurückkaufen.
Hat er wieder. Aha. Weil er hatte
wurde er erst verkauft und jetzt, nachdem halt Cirque so lese, also selbst die mehr oder weniger größte Produktion der Welt ist pleite durch Corona.
Ja, klar.
Und jetzt ist eben in der Überlegung, dass er es wieder zurückkauft und sozusagen 10, 15 Jahre drin arbeitet, um tatsächlich es wieder zurückzubringen, auf den Markt zu bringen, hoch groß zu machen.
Das sieht man auch, wie viele Herzen einfach drinstecken.
Ja, und zumal es jetzt wahrscheinlich billig ist, das Ding wieder zurückzukaufen. Ne? Also, ja. Billig. Ja, billig, ja, genau. Also für seine...
In unseren Verhältnissen.
Für seine richtig. Und ich war so fasziniert, weil Steve Wynn trifft eben den Chef des Cirque du Soleil und sagt, ich baue ein Hotel und ich möchte, dass du das Theater und den Act machst. Daraufhin sagt Monsieur Soleil, wie immer er jetzt auch heißt, mag, ich glaube, er heißt, bin mir nicht sicher, sagt er, wie viel Budget habe ich denn? Und Steve Wynn sagt, okay, ich fange nochmal. Ich baue ein Hotel, ein Casino in Las Vegas und du sollst das Theater machen. Und er sagt, ja, ihr habt es schon verstanden, aber wie ist die Kohle? Und er sagt, sag mal, willst du es nicht verstehen oder was? Rausgekommen ist carte blanche. Er hat ihm gesagt, du kannst ausgeben, was du willst. Was du brauchst, das kriegst du, um dein Ding zu bauen. Und ich glaube, es waren 150 Millionen Dollar oder sowas, die er nur für das Theater gebaut hat. Also das gönne ich euch. Ja, Das gönne ich euch sehr. Vielleicht, dass das hinhaut. Ich würde mich sehr freuen. Ich stehe und ich total auf Las Vegas. Ich werde oft dafür geschimpft, aber es ist wirklich ein anderer Planet. Und das gefällt mir so gut. Man ist irgendwie nicht mehr auf der Erde. Und man hat also, ich habe da mal gesehen, ich habe da O gesehen im Bellagio, dann um 23 Uhr nebenan einen Weltmeisterschaftsboxkampf und um 2 bin ich noch in das alte Flamingo, da hat es noch gegeben, und habe mir die Original Temptations angeschaut und spätestens super, da habe ich geweint. Also das war wirklich, wirklich toll. Und das bietet Las Vegas wie niemand anderer. Also ihr zwei, ich befehle es euch, dass ihr das macht. Ja? Und dann ist er ruhig. Dann könnt ihr mal 10 Jahre Leute ausbilden, Hunde züchten oder Pac-Man spielen. Aber
alles. Und das in der Wüste.
Und, ja, genau. Richtig. Also wahnsinnig viele Preise gewonnen. Aber mehr oder weniger die allermeisten, wenn nicht sogar alle, in Deutschland und international. Gibt es überhaupt für euch Auszeichnungen in Österreich?
Ja, also letztes Jahr, also es gibt in Österreich zum Beispiel den, also es gibt einen Dachverband, der Magische Ring Austria.
Okay.
Und der hat uns letztes Jahr einen Preis verliehen, sozusagen einfach dadurch, weil wir die letzten Jahre international unterwegs waren als Anerkennung, und wir haben auch früher schon mal den österreichischen Meister gemacht, also ich zweimal, da gab es eben alle paar Jahre Meisterschaften, Kongresse, gibt es ja auch, aber wir sind dann irgendwann weitergegangen nach Deutschland, haben dort Preise gemacht und dann eben bis zum Weltmeisterschaften, die wir auch gewonnen haben. Aber uns ging es irgendwie nie so um die Preise. Also es war irgendwie immer eine tolle Anerkennung aus der Magier-Szene, weil die meisten Magierpreise sind halt irgendwie intern, kommen aus der Szene heraus. Mhm. Aber wichtiger war es für uns irgendwie immer, wenn wir auftreten, vor Laien, vor Leuten, vor jedem, der uns jetzt zuhört irgendwie. Und wenn die am Schluss happy sind und aufstehen, war es irgendwie immer viel mehr wert, als jetzt tatsächlich einen Preis zu gewinnen.
Ja.
Aber das Tolle irgendwie an diesen Meisterschaften oder Wettbewerben war es, und das kann man, glaube ich, auch in alle Richtungen wieder empfehlen, ist einfach, man hat ein Ziel, man hat eine Deadline und man muss was bringen.
Ja.
Und bei uns ist es oft so, wir haben halt diesen Druck gerne. Also es ist schon so, ja. Und du kennst das auch, wenn dann eine Show da ist, dann hat man Ziel vor Augen, da arbeitet man hin. Und da muss es dann klappen, da muss dann von 0 auf 100 einfach alles da sein.
Ja.
Und dafür waren halt immer die Wettbewerbe wahnsinnig gut, weil du weißt fix, du hast eine Bühne da sind ein paar hundert Leute oder bei Weltmeisterschaften ein paar tausend Leute, die schauen dir zu und die musst du überzeugen. Und du setzt deine ganze Energie da rein, halt über Wochen, Monate, Jahre diesen Auftritt vorzubereiten.
Ja.
Und alles, was du an diesem Weg halt lernst, hilft dir dann für später wieder.
Ja.
Und somit war das immer, also mehr oder weniger der Weg war das Ziel. Ne? Also.
Aber jetzt frage ich euch, was ist die Belohnung? Und ich rede nicht vom Geld. Was ist die Belohnung?
Also Geld kriegt man eh keins bei diesen ganzen Preisen.
Ja gut, ne, aber ich meine ja, generell, in eurem Job, was also, ist es?
Es gab sehr viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, so wow, eigentlich unfassbar, welche Macht man eigentlich als Künstler hat. Und dann ist immer die Frage, wie man die einsetzt. Also es war zum Beispiel bei America's Got Talent, haben uns natürlich viele Leute dann gekannt, da schauen ja wöchentlich 18 Millionen zu. Und wo wir dann am Broadway performt haben zum Beispiel, war nach eine Frau, die nach der Show kam, und die war schwer krank und sie hat gesagt, danke, dass ihr 2 Stunden mich meine Krankheit vergessen habt lassen.
Oh wow, wie cool ist das?
Das war so dieser, ja, und das ist so eine Situation. Ja. Oder wir gehen vom Stage Door raus, das war auch im Broadway, und da steht ein kleines Mädel vor mir mit Gipsfuß und ihre Tante. Und die Tante sagt, schau mal, da ist Amelie. Und sie schaut so und auf einmal sieht sie mich und sie ist erstarrt für 5 Sekunden. Und dann nimmt sie Anlauf, rennt auf mich zu und umarmt mich.
Mein Gott.
und hat gezittert und geweint. Oh, wie schön. Und dann hat, die waren aus Florida, extra für unsere Show sind die gekommen. Oh. Und am selben Tag waren die eingelaufen und hat sich den Fuß gebrochen und sie wussten nicht, ob sie es noch rechtzeitig zur Show schaffen. Oh. Also das war für das Mädchen ein absolut krasser Tag oder Wochenende. Und da habe ich einfach gemerkt, wie viel Last von ihr abfällt. Und das, die Tante hat halt gemeint, dass ich so ein großes Vorbild für sie bin. Und das ist, glaube ich, nochmal natürlich als Mann auch, aber als Frau eine sehr große Verantwortung in der Kunst auch, wie man das den jüngeren Generationen übermittelt und wie sie es wahrnehmen und was man denen vorlebt. Also das ist, darf man echt nicht unterschätzen.
Ja, also
das war auch halt immer irgendwie das Ziel, dass wir halt irgendwie schaffen, einen Abend zu gestalten, wo man die Leute irgendwie zweieinhalb Stunden aus dem Alltag rausnehmen können, dass die einfach da sitzen, Spaß haben, Freude haben, staunen und einfach die Alltagssorgen vergessen können. Und was man halt auch jetzt immer wieder mitkriegen, dass es halt die Show endet nicht, wenn der Vorhang fällt, mehr oder weniger, sondern die Leute reden noch Tage, Wochen drüber, manche rätseln auch, grübeln drüber. Mhm. Und das ist halt irgendwie das Schöne daran, also dass sich Leute dann mit dem beschäftigen und dadurch auch wieder andere Sachen vergessen, die vielleicht gar nicht so
etwas zu bewirken, nicht? Als Künstler etwas zu bewirken, das ist eigentlich eine große, große Auszeichnung, oder? Ja. Sag doch mal, ich will nochmal zu diesem America's Got Talent Wettbewerb. Das ist ja das Nonplusultra dieser Art des Entertainments. Und besser geht's eigentlich nicht mit den Vorausscheidungen in den Hotellobbys, mit dem ganzen Wahnsinn, der da passiert an Menschen, die manchmal mit einem Selbstvertrauen auftreten, wo ich mir oft denke, Alter, gib mir ein bisschen was davon, wirklich. Also das ist, so beeindruckend oft. Und dann seid ihr dort und seid der Hit. Geht man da nicht mit irrsinnig viel Schiss rein? Hat man nicht furchtbare Angst, dass man jetzt als Magier sein Zeug zeigt und ja auch unter Tagesverfassungen steht? Ich will nicht sagen leidet, aber man spürt es halt. Und das kann man nicht vorausplanen, wie wir wissen. Und dann diese bitterböse Art des Cowell, der da auch gerne mal Leute vor 18 Millionen wirklich köpft. Wie seid ihr mit diesem Druck umgegangen?
Also für uns war schon mal die erste Show, wo wir reingegangen sind, auch klar, was wir machen. Wir wussten, wir hatten einfach einen Plan von dem Act und der wird einfach so durchgezogen, wie wir ihn immer live durchziehen. Okay. Und wir hatten ja schon einige andere Erfahrungen in diesem Bereich. Jetzt zum Beispiel auch die Weltmeisterschaften, man ist auch bei einer Jury, also diese Art der Bewertung der Kunst.
Ja, genau.
Das war uns ja schon irgendwie vertraut. Und wir waren zu dieser Zeit schon sehr gut verbunden. Und wir haben einfach gesagt, natürlich, man ist nervös davor, aber wir zeigen das jetzt. Und wenn es denen gefällt, dann passt es. Und wenn nicht, dann
es ist,
machen wir wieder was anderes. Dann gehen wir weiter.
Wir kommen ja mehr oder weniger tatsächlich aus diesen Casting-Formaten, sind wir irgendwie hervorgekommen. Also Amelie und ich, wir haben uns kennengelernt, beim ORF, bei der großen Chance. Also da war es zum ersten Mal, dass wir zwei uns gesehen haben. Cool. Und das war zum ersten Mal, dass wir zusammen auf der Bühne standen. Das heißt, da war irgendwie schon so ein bisschen ein Grundstein gelegt. Auch wenn man jetzt diese Formate natürlich in beide Richtungen irgendwie sehen kann. Wir waren danach auch beim Supertalent, was eigentlich für uns auch sehr gut über die Bühne ging, auch wenn es natürlich nochmal ganz anders aufgezogen ist als jetzt die amerikanische Show. Weil das, was die Amis schon gelernt haben über die letzten Jahre, die Show wirkt besser und kommt einfach besser an, wenn man Leute pusht, wenn man die groß macht, anstatt sie runterzudrücken. Und das hat auch Simon Cowell gelernt. Also das einfach im Endeffekt hast du eine bessere Show, wenn du Charaktere groß machst, als wenn du jeden runterdrückst.
Ja.
Und deswegen ist halt mittlerweile so, dass America's Got Talent geht ein halbes Jahr lang. Du bist jede Woche über ein halbes Jahr bist du im Fernsehen, musst einen neuen Act liefern. Das ist natürlich ein riesen Pensum an Material, was du liefern musst. Ne?
Ja, vor allem für euch. Andere singen nur.
Genau.
Ja, muss man auch mal sagen.
Also nur unter Anführungszeichen. Ja. Und Conny. Und beim Supertalent ist es halt mittlerweile so, es gibt nur noch ein Casting und ein Finale und fertig. Weil sie halt einfach, weil dann irgendwann das Material ausgeht, weil die Leute ausgehen, die wirklich gut liefern können. Oder du einfach nicht mehr so viel Input hast, nachdem du halt 90% der Leute schon mal runtergedrückt hast.
Ja, 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 ja.
Für uns war es einfach eine irrsinnig krasse Erfahrung auch, weil wir wussten schon, okay, wenn das jetzt weitergeht, man musste einfach abliefern und wir haben uns auch so ein kleines Team zusammengestellt, das uns unterstützt, also wenn es jetzt um Kostüme geht oder Social Media oder einfach mal kurz jemand, der einen Kaffee bringt, weil es
so ist, klein war das gar nicht.
Es ist schon so gewesen, während dieser ganzen Phase, da waren wir ja dazwischen auch noch kurz auf Asien-Tournee, aber in L.A. waren, da war für mich zum Coin Laundry, also zum Waschsalon zu gehen für 1,5 Stunden und unsere Wäsche zu erledigen, Urlaub. Wow. Also es war so, es ging einfach durch, 22 Stunden am Tag ging es einfach durch.
Wow.
Ja, es geht halt um 7 in der Früh los. Sobald du rausgehst, wirst du halt von Securities begleitet, weil einfach draußen Menschenmassen vor den Hotels warten, vor dem Dolby Theater warten, um halt die Stars der Show mehr oder weniger zu sehen. Und jede Minute ist halt gefüllt, ne? Und mal kurz was essen ist gar nicht so leicht.
Und es war auch so, dass ich mir immer relativ bewusst war, wo meine Grenzen liegen. Aber durch America's Got Talent habe ich herausgefunden, meine Grenzen liegen nicht da, die liegen irgendwo da oben. Also man merkt einfach, wie, wenn man so fokussiert ist und so in einer Sache drin ist, zu was man eigentlich fähig ist.
Wow. Wow, cool, dass ihr das mal für uns alle erlebt habt und uns dann auch Tipps geben könnt. Ich werde jetzt ein bisschen persönlicher. Aus der Wirtschaft wissen wir, dass es mitunter, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, schwierig sein kann, wenn man zusammen arbeitet und zusammen lebt. Könnt ihr das bestätigen oder ist euer professionelles Leben, wie wir gerade erfahren haben, so turbulent, dass überhaupt gar keine Zeit ist für Missstimmungen?
Na, es ist, es ist halt kein normaler Job. Wir gehen nicht zum Zaubern und wieder heim, sondern geht unser Leben darum. Wir sind halt irgendwie Tommy und Amelie und jeder, der uns trifft, da geht es darum. Ja. Wir denken oft an Sachen, an Zauberei und so weiter. Und es gibt andere, die haben lieber sozusagen mit dem Partner die Sachen getrennt. Der eine ist halt Künstler, der andere macht was ganz anderes. Ist sicher auch super. In unserem Fall passt es halt irgendwie zusammen, weil wir zusammen die Leidenschaft haben, auf der Bühne was zu machen.
Ja.
Und wenn man darüber nachdenkt, es gibt eigentlich viel mehr Paare oder Familien, die zusammenarbeiten, als man glaubt. Also gerade wenn es so Richtung Gastronomen geht, ja, Wirtshäuser, das ist normal immer die Family, ne? Oder die Partner arbeiten da oft zusammen, was man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so dran denkt. Ne?
Ja, aber man sieht es und man spürt es, wenn du in ein Hotel gehst und das ist besonders fein eingerichtet mit Kleinigkeiten, kannst du davon ausgehen, das ist die Frau, die da achtet, dass die Ästhetik, dass das Feeling stimmt. Seid ihr in eurem Leben monothematisch?
Nein, das würde ich eigentlich nicht sagen. Also
gibt es auch andere Themen?
Gibt sehr viele Interessen. Also wir bewegen uns beide sehr gerne. Manchmal machen wir gemeinsam Sport, oft machen wir getrennt Sport. Wir haben jetzt einen Garten und ich stehe da am liebsten den ganzen Tag und schaue den Blumen beim Wachsen zu. Ja. Das ist jetzt gerade meine Beschäftigung.
Das Beste, oder?
In Zeiten, wo es keine Arbeit gibt. Ja. Also man lernt, wir haben jetzt durch diese Krise, wie sie sie alle nennen, einfach auch ganz andere Qualitäten kennengelernt und uns selber auch besser kennengelernt als Paar auch, weil wir vorher schon immer zusammen unterwegs waren, aber noch nie so lange an einem Ort, wo wir relativ wenig zu tun hatten. Also das war schon auch nochmal oder ist sehr spannend, aber es funktioniert sehr gut. Tommy ist ein super Koch,
er
grillt fast jeden Tag.
Das auch noch.
Das beste Essen, also...
Ja, normalerweise kommen wir ja nie dazu. Wenn du halt nur auf Tour bist, bist halt nur Hotel oder Catering angewiesen.
Ja.
Was auch seine Vorteile hat, aber irgendwie freut man sich dann auch, wenn man zu Hause ist und selber die Sachen aus dem Garten holt und in die Pfanne haut und selber das macht.
Das
und
ist eigentlich Luxus.
Das genießen wir dann immer wieder.
Allerdings, also ihr hört nicht auf zu überraschen und das ist ja wohl auch euer Job. Zum Schluss, wie stelle ich mir das vor, dass das private, alltägliche Leben von zwei Magiern im Weltenrang, seid ihr schon mal aufgehalten worden von der Polizei wegen Schnellfahren und holt ihr dann etwas aus dem Mentalmagie-Koffer raus, um die zu überzeugen, stimmt ja alles nicht.
Also wir wissen, wo die Radarboxen stehen,
ja,
auch die mobilen und okay, wo die Polizei hin und wieder gern steht, also ja. Das haben wir relativ gut im Griff. Okay. Es kam schon mal vor, so am Zoll in Amerika zum Beispiel, wenn sie die Passports kontrollieren, so, und was macht ihr da? Ja, Magic. Oh, Magic. So, okay. Und dann reden sie halt so dahin. Ja. Und wenn man dann was zeigt, dann holen sie noch die Kollegen dazu. Ja. Und ja, dann stehen da irgendwie 10 Beamte und ja.
Also wir
haben ja nichts dann falsch gemacht, aber es ist noch leichter dann reinzukommen.
Aber es ist schon lustig, dass halt gerade irgendwie so die TSA-Beamten bei der Borderline in Amerika uns doch immer wieder erkennen. Und auch Koni mittlerweile, also der Koni, der Rondini ist ja auch bei uns in der Show und auch den kennen sie mittlerweile. Und ich weiß, irgendwann letztes Jahr, keine Ahnung, da hat uns die TSA-Security-Dame irgendwie erkannt und haben uns sozusagen vorgeholt und gefragt, muss er nicht mal aufs Klo? Und da ist sie dann...
Es war schon 14 Stunden Flug, also ja, er musste.
Ja, weil normal darfst du es erst nach der Border Control machen, ist dann die TSA-Dame mit Amelie aufs Rollfeld gegangen, wo die ganzen Jumbo-Jets stehen, um dass der Koni pullern kann. Ne?
Ah, ja,
und
super.
So Sachen.
Ja, VIP-Treatment. Auch für Koni.
Also Koni zumindest.
Für Koni, ja.
Darf
ich
den,
bin weiter in der Schlange gestanden.
Ja, sicher. Ja, weißt du, es muss Unterschiede geben. Darf er denn rein? Ist da keine Quarantäne für Hunde mehr?
Nur auf Inseln. Also Amerika ist da total easy. Da
okay.
Da brauchen wir nur Tollwut und Gesundheitszeugnis.
Okay.
Wenn es dann Richtung Hawaii oder diverse andere Inseln geht,
ist es ein bisschen
schneller. Ja, da braucht man einen Bluttest und so weiter, damit das ohne Quarantäne funktioniert. Aber wir sind meistens eh nur am Festland und da ist er dabei und das passt.
Super. Zum Schluss noch, wir haben uns ja bei der Pressekonferenz auch kurz gesehen und ich konnte blödes Maul mal wieder nicht halten und wollte euch den Rock'n'Roll nahelegen. Dabei wart ihr schon 3 Schritte vor mir. Erzählt doch noch mal ganz kurz, wie die Zukunft des Acts aussehen wird. Das geht ja auch in Richtung Live-Musik. Und
Also Musik war für uns oder ist für uns immer ein ganz wichtiges Thema. Also wir hatten bei der Broadway-Show hatten wir ein Live-Orchester auf der Bühne in Australien auch. Und das macht es einfach spannender, weißt du, da kann, wenn live jemand interagieren kann. Ne?
Ja. Die Emotionen sind einfach unfassbar. Ja. Also das war für mich auch selber so, wie wir auf der Bühne gestanden sind und ich bekomme Gänsehaut, weil gerade alles so schön zusammenstimmt. Ne?
Ja.
Also der Saal, wo du spielst, das Theater, die Musik neben dir, die Emotionen, die erzeugt werden und das ist einfach, ja, unbezahlbar sowas.
Und es ist auch in unserer Show natürlich, die ganze Musik, die wir spielen, ist für unsere Show geschrieben worden und eingespielt worden. Das heißt, das ist eigentlich alles unsere Musik. Wir haben mittlerweile auch ein Soundtrack vom guten Freund Mr. M, Pure Magie heißt der, wo es um uns zwei geht und um die Verbindung zwischen uns zwei. Und dieses wird auch in unserer Show zurzeit zum Beispiel auch oft live performt von ihm. Also er ist mit auf Tour und performt dann unseren Song live. Und so Sachen mit sowas spielen wir immer gern, sowas haben wir immer gern. Und wer weiß, was sich ergibt.
Ja, 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 eben. Also das magische Musical war noch nicht da und ist ein super Renner, bei dem man vor allem, Tipp, nicht unbedingt vor Ort sein muss, um sein Geld zu verdienen. Also insofern.
Und jetzt kommt's. Wir arbeiten nämlich gerade an einem Musical.
Ja, ich hab's doch gewusst. Ich halte jetzt mein Maul in Zukunft, weil das ist ja wirklich wahr. Ja. Den
bringt
kann man nichts mehr. Nein, es bringt nichts. Deshalb heißt es ja Mentalmagie. Und da ist das,
weil wir lieben es halt einfach, diese Kunstformen zu kombinieren. Also für uns war es auch immer so, wir wollen jetzt nicht sein, wir sind nur die Zauberer oder nur die Gedankenleser, sondern wir machen, was uns Spaß macht, was uns Freude macht, was das Publikum begeistert. Und wenn, ob das jetzt ein Witz ist oder ein Lied oder Magie, passt alles rein, solange es zu uns passt und dem Publikum Spaß macht. Ja.
Super, ihr beiden, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Danke. Sehr danke gerne. Für diese Anstrengung, die ihr in den letzten Jahren über Jahren gezeigt habt, die uns allen zugutekommt, weil wir jetzt alle sehen, dieser Weg ist möglich. Er wird ein schwerer sein, um mit Xavier zu sprechen, aber er ist möglich und er ist für jeden und jede möglich, egal aus welchem Kulturkreis, egal Herkunft, egal welche Gender, Ausbildung, soziale Herkunft. Das heißt, ihr seid für mich die Personifizierung der Hoffnung. Und was brauchen wir mehr im Moment als die Hoffnung und die Zuversicht? Also ich bin begeistert. Dankeschön. Ich schaue mir euch auf jeden Fall an. Wann seid ihr im FAZ in St. Pölten?
Also jetzt im Autokino sind wir am 3. Juli und dann im September eben in Grafeneck und ab nächsten Jahr dann wieder auf großer Österreich-Tour. Super. Und zurzeit traut sich zwar keiner Tickets zu kaufen, aber wir sind wieder auf der Bühne, es wird wieder gehen, wir können definitiv einen positiven Vibe rüberhauen und geht wieder raus, kauft Tickets für alle möglichen Künstler, nur so schaffen wir es, dass wir wieder ein Kulturleben haben, dass wir wieder Unterhaltung auf Bühnen oder abseits von Bühnen haben, die wir jetzt einfach seit Monaten alle nicht gerade erleben haben.
Super, ich schließe mich dem an, wünsche euch noch einen schönen Tag zu Hause, in der Küche und im Garten.
Danke sehr.
Ja,
jetzt muss mal Koni raus hier.
Ja, jetzt muss mal Koni raus.
Aufs Flugfeld.
Ja, richtig, super Geschichten. Vielen herzlichen Dank und wir sehen uns im Veranstaltungszentrum in St. Pölten. Dankeschön, Tommy Ten, Amelie und Koni. Bye, bye. Ciao, ihr Lieben.
Ciao. Bye, bye.